Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute kommen wir nach 4 Jahren und 19 Predigten ins letzte Kapitel des 1. Petrusbrief. Und es ist noch nicht die letzte Predigt, weil wenn ihr die Überschrift euch anguckt, es ist letzte Mahnungen Teil 1. Es kommt also noch ein Teil 2, also eine 21. Predigt wird es dazu auch noch geben. Der Brief ist an christliche Gemeinden in Kleinasien geschrieben, die allesamt eine Minderheit in ihrer Umgebung darstellen und Ausgrenzung und Verfolgung erleiden, weil sie zur Gemeinde Christi gehören. Das erste Kapitel, das ist gekennzeichnet durch ein mutmachendes Gotteslob. Petrus versichert den Gemeinden, dass sie Gnade erfahren, da Christus sie ausgewählt hat und dass sie eben zur Gemeinde Christi gehören. Dabei sind die Verse 3 bis 5 im ersten Kapitel für mich sehr zentral. Da heißt es: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. In den weiteren Kapiteln tröstet Petrus die Verfolgung leidenden Gemeinden und bestätigt ihnen, dass die Verfolgung im Grunde unausweichlich ist, wenn sie Christus treu folgen. Denn so wie Christus verfolgt wurde, so werden auch seine Nachfolger verfolgt werden. Und dabei spricht er zur ganzen Gemeinde und legt sein Augenmerk auf besonders herausfordernde Umstände der damaligen Zeit. Aber wir haben in den Predigten gehört, dass wir es auch gut in unsere Zeit übertragen können. Also es geht eben einmal darum, wie sich die Gemeinde gegenüber der weltlichen Obrigkeit verhält, wie sich Sklaven gegenüber ihren Herren verhalten oder heute eben Angestellte gegenüber ihren Arbeitgebern, wie sich Mann und Frau in der Ehe, wie sie miteinander umgehen. Und grundsätzlich geht es auch um den Umgang mit Bosheit. In allen Fällen stellt Petrus Christus als Vorbild heraus und mahnt die Gemeinde, ihr Leben so zu gestalten, dass es Christus, dass es Gott zur Ehre gereicht. Vor der gläubigen und vor der ungläubigen Welt. Das vierte Kapitel widmet Petrus dann noch einmal dem Leiden der Christen in der Welt und er gibt Mahnungen für den Umgang miteinander. Für Petrus ist klar, dass dieses Leben zeitlich begrenzt ist und mit der erwarteten Wiederkunft Christi ein Ende haben wird. Und so kommen wir jetzt in das fünfte Kapitel, das den Brief abschließt und Mahnungen zum rechten Verhältnis der Gemeindeglieder untereinander enthält. Auf dem Gottesdienstblatt ist das ganze Kapitel abgedruckt und wir wollen auch gleich das ganze Kapitel noch einmal zusammen lesen, aber die Predigt, die wird sich heute mit den ersten 5 Versen befassen. Und aus diesen 5 Versen ergibt sich dann eben auch die Gliederung dieser Predigt im Grunde beinahe von selbst. Das werden wir gleich sehen. Jetzt hören wir noch einmal auf den Text im 5. Kapitel. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. In den ersten 5 Versen des 5. Kapitels lesen wir also zuerst Mahnungen an die Ältesten oder Älteren in der Gemeinde und dann an die Jüngeren. Und im letzten Vers, also 5b, da werden dann alle Gruppen mit eingeschlossen. Daraus ergibt sich dann eben auch die Gliederung der heutigen Predigt, nämlich erstens an die Ältesten bzw. Älteren und zweitens an die Jüngeren. Die Kategorisierung in Ältere und Jüngere finden wir auch in den Briefen des Johannes. Im ersten Johannesbrief im 2. Kapitel, da spricht Johannes von Vätern und jungen Männern. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass die Väter vom Alter her die Väter der jungen Männer sein könnten, so spricht Johannes 2 Generationen von Männern an, die in einer Gemeinde leben. Und die gleiche Alterseinteilung dürfen wir hier auch bei Petrus annehmen, der von Ältesten und Jüngeren spricht. Schauen wir also in die ersten 4 Verse, die offensichtlich an die Ältesten gerichtet sind. So ist es jetzt übersetzt. Im Griechischen verwendet Petrus die Bezeichnung Presbyteroi. Und damit können Männer mit dem höchsten Lebensalter gemeint sein oder eben Leiter der Gemeinde. In jedem Fall richtet sich die Mahnung an Männer, die großen Einfluss haben und die Gemeinde lenken. Aus dem Wort Presbyteroi leitet sich, wie wir das auch schon hören können, der heutige Begriff Presbyter ab. Und das ist heute eindeutig der Gemeindeleiter, der auch unter dem Begriff Ältester bekannt ist. Das verstehen wir heute eben als Gemeindeleiter. Und somit lösen wir uns davon, die Bezeichnung Ältester grundsätzlich mit einem Mann mit dem höchsten Lebensalter in der Gemeinde zu verbinden. Vielmehr werden die Ältesten aufgrund geistlicher Reife und Erfüllung der anderen Anforderungen an einen Ältesten in ihren Dienst gerufen. Der erste Teil der Predigt heute handelt also über die Leiter der Gemeinde. Und da ich selbst einer bin, war es für mich spannend zu sehen, ob und inwieweit die Kriterien tatsächlich auf mich selbst auch zutreffen. Und ihr könnt ja in der Predigt, soweit es in eurem Vermögen steht, auch nochmal abgleichen, ob ihr die Kriterien bei Matthias oder bei mir ebenfalls erfüllt seht. Ich werde jetzt während der Predigt und auch nicht zum Schluss der Predigt nicht bewerten, ob die Kriterien jetzt auf Matthias und mich zutreffen. Da bitte ich, dass ihr das für euch macht, das da noch einmal abgleicht und wir können dann anschließend bestimmt auch nochmal darüber sprechen, wo ihr meint, dass es passt und wo es vielleicht nicht passt. Aber das ist sicher nichts, was wir hier von der Kanzel besprechen wollen. Ludwig dürfen wir aus dieser Betrachtung etwas rausnehmen, weil er eben durch sein Amt als Pastor der Gemeinde in diese Leitungsaufgabe gekommen ist. Und deshalb ist ein bisschen anderer Zugang. Das wäre also nochmal separat zu betrachten. Heute schauen wir uns also die Ältesten an, die aus der Gemeinde heraus berufen sind. Die Apostel haben schon bei der Gründung der Gemeinden in Kleinasien darauf geachtet, dass die Mitarbeiter Älteste oder Gemeindeleiter berufen. Die Apostel haben selbst Älteste eingesetzt und Paulus gibt dazu in seinen Briefen Anweisungen an Timotheus und an Titus. Und an an Titus schreibt Paulus im ersten Kapitel, Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Also auch hier geht schon daraus hervor, es sind nicht grundsätzlich die Ältesten mit dem höchsten Lebensalter, sondern es sind Älteste, die ausgewählt werden nach Eignung. Und als Kriterien für Älteste sind hier genannt, untadeliger Lebenswandel zur Ehre Gottes, jemand, der seiner Frau treu ist und gehorsame Kinder hat, nicht selbstherrlich ist, nicht jähzornig, nicht gewalttätig, nicht alkoholsüchtig. Er soll sich nicht bereichern. Und dagegen soll er gastfreundlich sein und das Gute lieben und sich verantwortungsbewusst und gerecht verhalten. Das sind fraglos hohe Anforderungen, wo die Erfüllung nicht allein vom Alter abhängt, sondern in erster Linie vom persönlichen Verhältnis zu Gott. Denn abschließend heißt es, in allem soll er sich von der Ehrfurcht vor Gott leiten lassen und durch Selbstdisziplin auszeichnen. Und imstande sein, die Gemeinde im Glauben zu stärken und alle, die sich der Wahrheit widersetzen, soll er zurechtweisen. Mit zunehmendem Alter wächst zweifellos die persönliche Autorität und oft auch die Disziplin, doch das ist eben nicht alles, sondern wie Paulus an Timotheus schreibt, 1. Timotheus 4, mit einem gewissen Vorlauf, dies gebiete und lehre, und niemand verachte dich wegen deiner Jugend, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Und fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Wir können also festhalten, dass die Ältesten nicht notwendigerweise auch das höchste Lebensalter in der Gemeinde aufweisen müssen, sondern insbesondere im Glauben bewährt sein sollen. Ein wichtiges Ausschlusskriterium ist tatsächlich auch die mangelnde Erfahrung im Glauben. In 1. Timotheus 3, Vers 6 heißt es, er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet. Und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. So heißt es in der neuen Genfer Übersetzung. Und bei Luther heißt es eben, es soll kein Neugetaufter sein. Und wenn wir die Ältesten jetzt so definieren, dann bekommen im Grunde die Jüngeren, die in Vers 5 aufgeführt sind, auch eine andere Bedeutung oder eine weitere Bedeutung. Diese Jüngeren müssen nämlich nicht unbedingt die sein, die jung an Jahren sind, sondern es können auch Gemeindeglieder sein, die vielleicht schon älter sind, die aber erst frisch im Glauben stehen. Also auch hier ist beides möglich, junges Lebensalter und junges Glaubensalter. Interessant ist hier im Vers 5 im Eingang, dass Petrus sich in die Gruppe der Ältesten eingliedert. Da heißt es, ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Petrus stellt sich als Mitältester auf eine Stufe mit den Leitern der Gemeinde in Kleinasien und schließt sich damit ein in die jetzt folgenden Ermahnungen und lässt sie auch auf sich anwenden. Er bestätigt, dass er selbst Zeuge der Leiden Christi war und nimmt sich da eben auch mit hinein in die Leiden, die die Gemeinden in Kleinasien zu ertragen hatten. An mehreren Stellen im Brief fordert er die Leser auf, Leid für Christus zu ertragen. Im vorherigen Abschnitt in 4, Vers 13 hat er den Gemeinden zugesprochen, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zu der Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Im Angesicht des Leidens durch Ausgrenzung und Verfolgung sollen die Gemeinden also nicht geschockt sein. Und anstatt zu verzweifeln und zu grübeln, sollen sich die Christen freuen, dass ihr Leben in der Verfolgung die gleichen Züge trägt wie das Leben Christi. Petrus bezeugt den Gemeinden, wenn er vom Leiden Christi spricht, dass er weiß, was es bedeutet. Und die Apostel erleben die Leiden, die Christus auf sich genommen hat, da sie selbst für Christus einstehen. Petrus verlangt von den Gemeinden also nichts, was er nicht selbst erlebt hat oder noch erlebt. Petrus ist also im Leiden für Christi verbunden mit den Gemeinden, die ebenfalls für Christi Leid, Christus Leid auf sich nehmen. Und so wie er den Gemeinden Freude und Wonne zur Zeit der Offenbarung Christi verspricht, so nimmt er auch für sich Teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, so wie es in Vers 5 steht. Also da haben wir diese Parallele. Einmal spricht er es im 4. Kapitel den Gemeinden zu, wenn sie dann Leid auf sich nehmen. Und hier nimmt er sich eben mit rein und sagt, ich habe dieses Leid auch erfahren, die Leiden Christi, und dadurch habe ich dann auch Teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Und jetzt wollen wir uns die Ermahnungen an die Ältesten im Einzelnen anschauen. Zuerst nimmt Petrus für die Gemeindeleiter das Bild der Hirten für die Gemeinde auf. In Vers 2 heißt es, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie. Das Bild vom Hirten, der für seine Schafe bzw. das Volk Israel sorgt, finden wir auch im Alten Testament. Wir finden es in den Psalmen, ganz bekanntes Psalm 23. Wir finden es bei Jesaja. Das Bild der Hirten zieht sich durch das ganze Buch Jeremia, um nur einige Stellen zu nennen. Und immer wieder ist von guten und von schlechten Hirten die Rede. Matthias hat uns in der Lesung das 34. Kapitel aus Hesekiel vorgelesen. Und das Kapitel, das handelt von schlechten Hirten und es handelt von dem rechten Hirten. In Vers 11 heißt es dort, denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von der Herde verirrt sind. So will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Das ist der rechte Hirte, der dann seine Schafe sucht. Und vorher waren die schlechten Hirten, die Verantwortung für die Gemeinde hatten, für das Volk Israel hatten. Und sie haben die Gemeinde in Unglück, in Sünde geführt. Sie haben das Amt, was ihnen übertragen wurde, nicht recht wahrgenommen. Aber Gott nimmt sich seiner Herde an und schickt den rechten Hirten. Und diesen rechten Hirten, das wissen wir, den hat er dann tatsächlich geschickt. Und es ist Jesus Christus. In Johannes 10, Vers 11 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So wie er es dann auch getan hat. Christus ist der wahre Hirte, der sein Volk aus der Verlorenheit errettet. Er hat sein Leben für sein auserwähltes Volk gegeben. Und das auserwählte Volk ist seine Herde, die hier in der Welt noch unterwegs ist. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie. Und hier wird es auch nochmal deutlich, es ist nicht die Herde des Petrus oder des Paulus oder eines anderen Apostels. Es ist auch nicht die Herde eines Gemeindeleiters oder eines Königs oder irgendjemand, der Besitz von dieser Gruppe nehmen möchte, sondern es ist die Herde Gottes. Niemand außer Gott selbst hat Besitzansprüche an die Gemeinde, hat Besitzansprüche auf diese Herde, hat Besitzansprüche an die Gemeinde. Den Ältesten ist nur anbefohlen, auf die Gemeinde zu achten. Älteste und auch die Apostel, die Petrus hier eingeschlossen hat, haben selbst keine Ansprüche und können auch niemals eigene Ansprüche auf die Gemeinde erheben oder erwerben. Der Auftrag der Hirten besteht im Weiden der Gemeinde. Es geht immer nur um die Bedürfnisse der Herde. Die Fragen, die die Hirten beschäftigen, müssten sein, was braucht die Gemeinde zu einem guten Gedeihen und zum Schutz vor Gefahren? Was benötigt der Einzelne in der Gemeinde für sein Wachstum im Glauben und in welchen Nöten steckt er. Eigene Bedürfnisse stellt ein guter Hirte hinten an, so wie Christus es gesagt hat. Wir haben es gerade gehört. Ein guter Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist in den Jahrhunderten des Volkes Israel und der Gemeinde Christi immer wieder gehörig schiefgelaufen. Es haben sich Hirten an die Spitze gesetzt, die ihre eigenen Ziele verfolgt haben. Andauernd haben Hirten nicht zuerst die Herde geachtet, sondern haben in erster Linie auf sich selbst geachtet. Zweifellos sind Leiter von Gemeinschaften besonderen Versuchungen ausgesetzt. Während wir uns vorhin die Eignungsvoraussetzungen für das Amt des Gemeindeleiters angesehen haben, so wollen wir uns jetzt die Gefahren ansehen, mit denen Gemeindeleiter früher oder später versucht werden können. In Vers 2 und 3. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie. Jetzt kommt's. Nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Also, was haben wir hier für Gefahren? Erstens, nicht gezwungen oder anbefohlen, sondern freiwillig, wie Gott es haben möchte. Da ist die Gefahr der mangelnden Bereitschaft zum Dienst. Zweitens, nicht zur eigenen Bereicherung, sondern von Herzensgrund, also aus innerer Überzeugung. Da ist die Gefahr der Gewinnsucht. Nicht, und drittens, nicht als Herren oder Herrscher, nicht aus Gefallen an der Macht über andere bestimmen zu können, sondern als Vorbild, als erster Diener der Gemeinde. Hier haben wir die Gefahr der Herrschsucht. Die Ältesten einer Gemeinde sind von Gott berufen und in ihrem Dienst für Gott, für die Gemeinde Gott verantwortlich. Sie sind ausgewählt, weil Gott ihnen ein tiefes Verständnis vom Evangelium geschenkt hat. Sie sind in ihrem Dienst auf Christus ausgerichtet. Christus hat sich für sie geopfert und in diesem Verständnis mögen sie freiwillig, also aus freien Stücken, ohne dass es ihnen jemand sagen müsste, ihren Diensten in der Gemeinde nachgehen. Eine mangelnde Bereitschaft passt nicht zur Berufung, zu diesem besonderen Dienst, sondern so wie Christus der Oberhirte ist und in seinem Dienst am Kreuz seine Liebe gezeigt hat, so wollen Älteste in ihrem Dienst ebenfalls Liebe zum Nächsten bzw. zur Gemeinde zeigen. Aber zur Liebe kann man eben nicht gezwungen werden. Sie kann auch nicht befohlen werden, sondern sie kommt freiwillig, so wie Gott sie geschenkt hat. Und genauso wenig darf der Älteste eine besondere Vergütung für seinen Dienst erwarten. Kommt die Arbeit von Herzen, so leistet er sie aus Überzeugung. Und niemals würde er versuchen, persönlichen Gewinn daraus zu ziehen. Hier kommen wir allerdings in einen Bereich der Versuchung, der aus meiner Sicht, je größer die Gemeinde ist, umso leichter fällt. Bei großen Summen etwas unter den Tisch fallen zu lassen, ist eben im Grunde auch einfacher und ist, wenn es nicht so im Fokus ist, verführerischer als in kleinen Gemeinschaften, wie wir es hier sind, wo man im Grunde auf jeden Cent achtet. Also selbst wenn ich es wollte, hätte ich Schwierigkeiten, hier irgendwas für mich abzuzweigen. Aber wenn wir jetzt gucken, in Amerika, riesengroße Gemeinden oder selbst in Deutschland, größere Gemeinden, da ist es für die Leiter, wäre es einfacher, wenn sie es denn wollten. Und diese Versuchung der Gewinnsucht geht auch häufig mit der Herrschsucht einher. Bin ich in ein leitendes Amt berufen, dann kann ich Gefallen daran finden, über andere bestimmen zu können. Und es kann mir auch leicht passieren, dass ich alle Dienste so wegorganisiere, dass für mich nichts mehr übrig bleibt an Diensten. Oder dass ich mehr Geld von der Gemeinde einfordere, als für den Gemeindebetrieb unbedingt nötig ist. Also Überschüsse erwirtschafte und die Überschüsse dann für eigene Verwendungen nutze. Indem ich zum Beispiel Spesenrechnungen habe, die ich dann großzügig abrechne. Herrschsucht kann sich auch so äußern, dass ich Mittel finde, mein Amt nicht aufzugeben. Selbst wenn sich zeigen sollte, dass ich ungeeignet für das Amt geworden bin. Mangelnde Bereitschaft, Gewinnsucht und Herrschsucht sind in der Geschichte des Volkes Israel und in der Geschichte der Gemeinde und der Kirche sehr, sehr häufig vorgekommen. Doch stattdessen sollten Älteste einer Gemeinde sich dadurch charakterisieren lassen, dass sie ihren Dienst freiwillig ausüben, ohne eine Vergütung zu erwarten und schon gar nicht ihre Vergütung irgendwie erschleichen. In ihrem ganzen Verhalten sollen sie ein Vorbild für die Gemeindeglieder sein. Ein Vorbild, an denen sich die Gemeindeglieder orientieren können für das Leben im Glauben und im Zusammenleben in der Gemeinde. Die Ältesten sind in Verantwortung für die Gemeinde gestellt, doch es ist nicht ihre Gemeinde. Es ist die Gemeinde Christi, die ihnen zur Betreuung anvertraut ist. Die Ältesten sind Christus gegenüber verantwortlich für die Ausübung ihres Dienstes. Und er wird sein Urteil über sie sprechen, wenn er wiederkommt. So heißt es in Vers 4. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Dienen die Ältesten in rechter Weise in der ihnen anvertrauten Gemeinde, erhalten sie eine ewige Belohnung, wenn Christus wiederkommt. Petrus macht also deutlich, dass die Ältesten viel Verantwortung tragen und als erste Diener auch ein hohes Risiko übernehmen. Zum einen auch, weil eben zusätzliche Versuchungen auf sie zukommen. Sie haben mehr Verantwortung und können diese Verantwortung dann eben auch falsch verwenden, falsch einsetzen. Für ihren Dienst benötigen sie also zweifellos und daher benötigen sie zweifellos Unterstützung. Und daher schließt Petrus mit einem Appell an die Jüngeren in der Gemeinde. In Vers 5 heißt es, desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Und damit sind wir beim zweiten Predigtpunkt, an die Jüngeren. Die Mahnung, die Petrus an die Jüngeren in der Gemeinde schickt, ist im Grunde sehr schlicht und einfach. Sie beschränkt sich auf die Unterordnung und mahnt die Jüngeren, die Ältesten in ihrer Führungsaufgabe zu unterstützen. Eingangs hatten wir schon geklärt, dass es sich bei den Jüngeren nicht nur um vom Alter her junge Menschen handeln muss, sondern dass es sich sehr wohl auch um Menschen handelt, die noch jung im Glauben sind. Sowohl in Glaubensangelegenheiten als auch in ihrer Lebensführung benötigen sie selbst noch Unterstützung und weise Ratschläge, die dann eben auch von den Ältesten kommen. Auch sie gehören zur Gemeinde und auch ihnen dienen die Ältesten mit aller Liebe und Weisheit. Im Gegenzug mahnt sie Petrus zur Anerkennung der Führung durch Unterordnung. Und den Begriff der Unterordnung, den hat Petrus in seinem Brief schon mehrfach verwendet. Die Christen sollen sich der Obrigkeit unterordnen, die Sklaven sollen sich ihren Herren unterordnen, und die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen. Und hier möchte ich die Unterordnung der Frauen als Beispiel heranziehen. Denn so wie die gläubigen Frauen sich ihren gläubigen Männern vertrauensvoll unterordnen können, so können es auch die Jüngeren gegenüber den Ältesten tun. In der Ehe sollen Mann und Frau die Beziehung von Christus und der Gemeinde widerspiegeln. Genauso wie Christus sein Leben für die Gemeinde gegeben hat, ist der Mann bereit, sein Leben für die Frau zu geben. Für die Ältesten in der Gemeinde gilt das auch. Christus ist der Oberhirte und hat sein Leben für die Schafe gegeben. Die Ältesten sind von Christus selbst eingesetzt, seine Schafe mit vollem Einsatz zu hüten. Auch der Älteste der Gemeinde dient aufopferungsvoll, ohne persönlichen Vorteil, und verdient daher das Vertrauen der Gemeinde bzw. der Jüngeren, genauso wie der Mann das Vertrauen der Frau verdient, wenn er die Bereitschaft zeigt, sich selbst zu opfern, sich selbst voll einzusetzen für der Mann, für die Frau, der Älteste, für die Gemeinde. In diesem Vertrauensverhältnis zwischen Jüngeren und Älteren lässt sich für das Reich Christi arbeiten. Da ist kein Risiko mehr. Die Jüngeren können sich den Ältesten anvertrauen, denn die Ältesten geben alles für die Jüngeren und würden eben nichts entscheiden, was den Jüngeren schadet. In diesem Vertrauensverhältnis zwischen Jüngeren und Älteren lässt sich für das Reich Christi arbeiten. Und dazu gehört dann natürlich auch, dass die Jüngeren eben keinen Führungsanspruch postulieren und stattdessen Aufgaben übernehmen. Die Ältesten sollen die Jüngeren stattdessen darauf vorbereiten, beziehungsweise ihnen helfen, irgendwann eben auch selbst Führungsaufgaben übernehmen zu können. Und in der letzten Mahnung des Textes, den wir uns heute anschauen, in Vers 5b, da nimmt Petrus dann alle mit hinein. Da heißt es: Alle aber miteinander, haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ist das Vertrauen zwischen den Ältesten und der Gemeinde, so wird in der Gemeinde zur Ehre gearbeitet, wenn da ein Vertrauensverhältnis besteht. Ein Umgang in Demut miteinander bedeutet gegenseitiges Dienen und einander in Liebe begegnen. Also selbst wenn dann Konflikte in Gemeinden entstehen, so lassen sich diese im Frieden lösen, wenn einander mit der nötigen Demut begegnet wird. Meine Erfahrung aus den Konflikten, die wir jetzt in unserer Geschichte bisher hatten, war leider meistens anders. Nämlich, dass in den Konflikten der persönliche Stolz der Beteiligten eine wesentliche Rolle spielt. Und der Stolz ist nichts anderes als Hochmut. Meistens beobachten wir diesen Hochmut nur bei den anderen. Und selten sehen wir diesen Hochmut bei uns selbst. Doch Demut beginnt damit, dass wir eben unsere eigene Unfehlbarkeit auch in Frage stellen können. Das ist nicht einfach, aber nur so können wir in Demut aufeinander zugehen. Das müssen wir immer wieder lernen, denn unser eigenes Ego ist sehr stark. Und für Petrus ist das keine Kleinigkeit, sondern er betont, dass nicht nur ihm, Petrus, die gegenseitige Demut wichtig ist, sondern Gott selbst ist es wichtig. Und Petrus zitiert daher aus Sprüche 3, Vers 34: Er wird der Spötter spotten, aber den Demütigen wird er Gnade geben. Und in Petrus heißt es: Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Demütiger Umgang in der Gemeinde ist Gott wohlgefällig. Kommen wir also zum Schluss und fassen zusammen. Die Gemeinde versammelt sich um Christi willen, denn alle, die zur Gemeinde gehören, sind durch Christus dazu erwählt. Die Apostel haben in den Gemeinden Älteste nach bestimmten Kriterien eingesetzt, damit die Gemeinde Christi in der Anbetung, Nachfolge und Seelsorge auf Erden eine Leitung hat. Die Kriterien für die Auswahl finden sich mehr in der Glaubensreife und Lebenserfahrung und weniger in der reinen Anzahl an Lebensjahren. Christus ist der Oberhirte der Gemeinde. Die Ältesten handeln in seinem Auftrag in der Gemeinde und sie sind von ihm in die Verantwortung gestellt, die Gemeinde zu führen, wie er es getan hat. Die Ältesten müssen im engen Verhältnis zu ihm und zu seinem Wort die Gemeinde führen. Christus hat mit Liebe und Demut geführt und sein Leben für jeden Einzelnen der Gemeinde gegeben. Und die Ältesten sollen ebenfalls dazu bereit sein. Gleichzeitig sind sie aber eben in einer einflussreichen Führungsposition, den Angriffen des Teufels in besonderer Weise ausgesetzt. In den Jahrhunderten sind viele Leiter des Volkes Israel, der Gemeinde und in der Kirche diesen Versuchungen erlegen und haben mit mangelnder Bereitschaft oder mit Gewinnsucht oder Herrschsucht die Gemeinden geführt und der Gemeinde Christi damit erheblich geschadet. Es gibt natürlich auch genügend Beispiele, wo es genau andersherum ist, dass eben die Ältesten treu ihren Dienst getan haben und häufig mit ihrem Leben dafür bezahlt haben, gerade in Zeiten der Verfolgung. Den Versuchungen können die Ältesten nur widerstehen, wenn sie sich eng an Christus binden und durch Gebet auch die Unterstützung der Gemeinde erfahren, die sie führen sollen. Allein und auf sich gestellt werden die Ältesten nicht bestehen können. Entsprechend sollen sich die Jüngeren der Gemeinde der Leitung unterordnen und diese unterstützen durch Übernehmen von zugewiesenen Aufgaben und auch indem sie keinen eigenen Führungsanspruch erheben. Natürlich werden die Jüngeren durch die Ältesten darauf vorbereitet, später die Gemeinde selbst als Älteste zu führen, denn die Jüngeren werden irgendwann Älteste, so ist der Lauf der Zeit. Aber den Zeitpunkt des Wechsels bestimmen eben nicht die Jüngeren, sondern Gott beruft in Verantwortung zu seiner Zeit. Genauso wie er es mit den bestehenden Ältesten auch getan hat. Abschließend mahnt Petrus zum demütigen Umgang miteinander. Nur mit dieser Haltung ist es in Konflikten möglich, tatsächlich wieder aufeinander zuzugehen und einander zu vergeben. Solange wir in dieser Welt mit unserer sündigen Natur miteinander leben, werden wir in Konflikte miteinander geraten. In der Gemeinde müssen wir immer wieder füreinander zu Christus beten und auch für unsere Strukturen und unsere Ämter beten. Abschließend möchte ich mit einem Wort von Paulus aus Philipper 2. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Lasst uns so in unserer Gemeinde miteinander leben. Amen. Und Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid.